Ein Mann in seinen besten Jahren erlebt seinen Alltag als sehr intensiv. Und das bereits über eine längere Zeit schon. Mit 35 Jahren mitten im Leben, gefordert und gestresst im Beruf. Die Ehebeziehung ist längst nicht die einmal war. Es sind nach und nach drei Kinder hinzugekommen. Die Familie verpflichtet, der Haushalt mehrt sich, das Leben ist einfach schwer geworden. Es ist viel zu beachten und viel zu tragen und damit verbunden die wachsenden Spannungen in diesem verschiedenartigen Beziehungsgeflecht, in diesem System zu ertragen und auszutragen. Der Mann ist am Ende seiner Kräfte. Ständig begleitet ihn das Gefühl, dass alles und alle sich gegen ihn wenden und an ihm zehren. Lauter Herausforderungen, gegen die er viel zu kämpfen hat, aber nicht gewinnen kann. Entsprechend reagiert er auch ungeduldig, kurzgebunden, aggressiv. Er ist verzweifelt, er ist enttäuscht, würde am liebsten die Ehe und die Familie und seinen Beruf hinschmeißen, will es aber nicht, weil er als Christ denkt und lebt. Doch wie soll es weitergehen? Was will Gott? Wie ist sein Weg mit ihm und mit seinem Beziehungsgeflecht, in dem er eingebunden ist? Er trifft eine Entscheidung auszusteigen und bei Gott nach Hilfe für seine Erschöpfung, Lasten, Fragen zu suchen. Er klärt kurzerhand, was zu klären ist, packt Rucksack und zieht sich für 2 Wochen in die Einöde, in die Weiten von Skandinavien. Irgendwohin. Später erzählt er in einem Gottesdienst, in dem auch ich anwesend war, ein spannendes Erlebnis. Und zwar mit einer Begeisterung, die ich selten gesehen habe. Es sind schon 25 Jahre her, lange Zeit, deswegen kann ich mich nicht an die Allzeiten erinnern und kann nicht alles so wortwörtlich wiedergeben. Aber er sagte in etwa, als er dort angekommen ist, liest er in seiner mitgebrachten Bibel und stößt bereits am zweiten Tag auf Verse, die ihm etwa deutlich machen: Was suchst du hier, Matthias? Mach dich auf, kehre zurück, wo dein Zuhause ist, denn die Deinen brauchen dich. Du bist für sie wichtig. Das hat Matthias so von Gott nicht erwartet, aber es war genau das, was er offensichtlich gebraucht hatte. Klar, er brach seine Auszeit ab und kehrte auf schnellstem Wege aus der Wüste zurück in sein Leben. Und es war in dem Gottesdienst schön zu sehen, wie nicht nur er strahlte bei diesem Zeugnis, sondern auch seine Familie recht happy ausschaute. Und diese befreiende Wüstenerfahrung dieses Matthias hat sich bei mir damals vor 25 Jahren als Zuhörer sehr stark eingeprägt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mit dieser besonderen Losung sind wir nun in das Jahr 2023 gestartet. Am letzten Sonntag habe ich versucht, den Rahmen von der Geschichte zu beschreiben, in der dieser Spruch zu Hause ist. Es ist gut, gesehen zu sein, hieß die Predigt. Dabei wollte ich deutlich machen, dass alle unsere Entscheidungen Auswirkungen auf andere Menschen haben. Aber egal, wie sie ausfallen, sie geschehen immer vor einem alles und alle sehenden Gott, der souverän und gerecht ist. Und deswegen erleben alle drei Handlungspersonen in dieser Geschichte, Abraham, Sarai und Hagar, zu dem Zeit heißt Abraham noch Abraham, Sarai, sie erleben alle drei eine neue Perspektive. Danach wird eben Abraham zu Abraham und Sarai zu Sarah. Sie erleben alle drei eine neue Perspektive. Und das, obwohl ihr Beziehungsgeflecht untereinander recht dramatisch aussieht. Heute heißt die zweite Predigt, es ist gut gesehen zu sein. Ich bin mehr als bekannt. Das erscheint jetzt hier an der zweiten Folie und bleibt so bis zu Ende der Predigt. Mehr als bekannt. Mehr als bekannt, weil diese Geschichte wie kaum eine andere beschreibt, dass Gott unglaubliche Kenntnisse über jeden Menschen besitzt. Egal, ob wir Herren oder Sklaven sind, Gott besitzt unglaubliche Kenntnisse. Sein Engel spricht Hagar, diese Magd, mit ihrem Namen an, nennt ihren Magdstatus, weiß Bescheid, was mit ihr bei Abraham und Sarai passiert ist. Eigentlich erschreckend. Vollkommene Kenntnis über meine Person. Eigentlich erschreckend, so viel Kenntnis über alle persönlichen Dinge. Das riecht doch nach Stasi und anderen fixen Geheimdiensten. Lässt denken an gläsernen Menschen, all anwesenden Überwachungskameras, permanent umherkreuzende virtuelle Algorithmen, in jedem Bereich künstliche Intelligenz unterwegs, auf Schritt und Tritt Kontrolle, Analyse, Abgleich. Niemand kann sich retten vor spähenden Interessen einer Übermacht, ob sie in Form eines Staates, eines überreichen Einzelmenschen oder einer kriminellen Bande unterwegs ist. Vor Menschen durch und durch erkannt zu sein, ist immer mit einem enormen Risiko behaftet, weil es niemanden in dieser Welt gibt, der vollkommen frei von eigenen Interessen ist. Und eigene Interessen sind eben eigene Interessen. Man will etwas mit seinen eigenen Interessen erreichen, von den anderen auch. Bei Gott ist es diametral anders. Zwar ist er auch nicht interessenlos unterwegs, aber sein ganzes Herz ist darauf ausgerichtet, uns Menschen seine ungefärbte Liebe erfahren zu lassen. Seine ungefärbte Liebe. Alle seine Absichten haben das eine zum Ziel, dass niemand verloren geht. Weder dadurch, dass er getrennt von Gott lebt, noch dadurch, dass ihn andere Menschen oder irgendwelche innerweltlichen Entwicklungen kaputt machen. Und das ist der Grund, warum ich mich frei vor Gott fühlen darf. Offen wie vor niemanden anderen. Ohne Angst, dass mir etwas Unrechtes passiert oder dass ich zu kurz komme oder nicht verstanden werde oder. Das ist der Grund, warum ich mich vor Gott frei fühlen darf. Lass uns eine Weile, so wie wir sitzen jetzt, bewusst in der Gegenwart dieses Gottes sitzen vor seinem freundlichen Angesicht, vor seiner Liebe, vor seiner Güte, vor seiner Freundlichkeit, mit der er uns komplett zugewandt ist. Lass uns so eine Weile vor diesem Gott so sitzen oder stehen, vor dir, und auf uns all das Gute von ihm so herunterrisseln lassen, wie der Tau am Morgen, eine Minute lang, vor dem Angesicht Gottes sein, so wie ich bin. So viele Namen sind in diesem Raum vor dem Angesicht Gottes, und er kennt sie wirklich alle. Und er weiß, dass diese Namen zu der jeweiligen Person gehören, mit all dem, was so sonst drumherum dazu gehört. Und Gott ruft diese eine Hagar als der Einzige in der Geschichte beim Namen. Niemand spricht in der Geschichte ihren Namen aus. Sie ist nur eine Magd, eine Ausländerin. Und niemand geht mit ihr mit, wo sie gehen muss, wo sie fliehen muss. Niemand geht mit ihr mit. Selbst der Abram, der von seiner Frau rechtlich sie zur Nebenfrau geschenkt bekommen hat, nimmt sie auch an, bemächtigt sich auch ihrer, indem er zu ihr in das Intimste eingeht, sexuell. Eigentlich müsste das, was sie mit ihm gemacht haben, selbst er geht nicht mit und erhebt seine Stimme nicht und nennt ihren Namen nicht, obwohl das Intimste hat stattgefunden. Niemand geht mit der Frau in die Wüste mit. Aber das Verhalten von allen, die in dieser Geschichte beteiligt sind, drängt sie dazu, auszusteigen und zu gehen, zu fliehen in die Wüste. Was mit ihr mitgeht, also, da sind die Lasten, da sind die Verletzungen, da sind die Wunden, die gehen mit in die Wüste. Und Gott auch. Gott ist auch der Einzige, der mit ihm mitgeht. Und dort in der Wüste spricht Gott nicht nur als der Einzige ihren Namen aus, sondern auch zuallererst spricht er ihren Namen aus. Hagar, du Sklavin Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Danach geht er auf ihren leidvollen Stand ein. Gott hat eine super Kenntnis über ihre Biografie, über ihre Stellung in ihrem Umfeld und über ihre Gefühle, und zwar über alle. Und er benennt das alles ganz konkret. Und es wird auch nichts verschönert. Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du, wohin gehst du? Gesehen, gehört, mit Namen angesprochen. Eine schöne Erfahrung. Doch der Bote Gottes lässt sie nicht nur diese schöne Erfahrung machen, dass sie gesehen wird, er möchte auch, dass sie auch selbst sich mitteilt, Woher kommst du? Wohin gehst du? Erzähl mal. Teil dich mit. Ich möchte gerne jemand von euch nach vorne kommen lassen. Ach, Ecke, komm du bitte nach vorne. Gesehen, gehört, mit Namen angesprochen. Ich habe ein Gesicht, ich habe ein Aussehen. Ich sehe aus, wie ich möchte. Im Großen und Ganzen, ich kleide mich, ich verpasse mir den Haarschnitt. Ich kann mein Gesicht eincremen, mich freundlich ausstrahlend machen. Schau bitte in mich hinein. Wie geht's mir eigentlich? Hinter dem Gesicht, hinter der Stirn, in der Brust. Alles ist verkleidet und verdeckt.
Keine Ahnung.
Du weißt es nicht.
Ich weiß es nicht.
Weiß ich das?
Ein Stück weit ja. Denken, aber vielleicht auch nicht alles.
Du hast recht. Das ist also eine Situation, die psychologisch wirklich sehr komplex ist. Und damit haben wir täglich zu tun, wie wir aussehen und wie es in uns aussieht. Hinter dem Gesicht, man sagt hinter der Maske, hinter der Kulisse, hinter der Stirn, in dem Gehirn mit all dem, was er alles im Laufe der Jahre angesammelt, sich verzwickt hat und in der Brust. Manchmal laufen wir auch so, ne? Und noch im Bauchbereich, wo so viele Verkrampfungen entstehen, dass uns richtig auch nicht nach Leben manchmal ist. Gesehen hinter dem Gesicht, hinter der Stirn, Einblick in die Brust. Ihr Lieben, das alles zugänglich machen zu dürfen, das alles zu öffnen, die Tür aufzureißen, das ist eine befreiende Erfahrung. Das ist eine der schönsten Erfahrungen unseres Lebens grundsätzlich. Und das ist genau das Richtige vor Gott, sagt uns diese Geschichte. Und dann macht auch diese schlichte Hagar, diese ungebildete Magd, die flieht, der so viel Unrecht geschieht in jeder Hinsicht. Sie macht genau das Richtige psychologisch, aber auch geistlich. Sie ist ehrlich, sie öffnet. Ich bin auf der Flucht. Und da wird so richtig so proletarisch. Von der Herrin, von meiner Herrin. Was damit alles so klingt. Bin auf der Flucht. Von meiner Herrin. Sie nennt den Namen Sarai. So viel Anstand hat sie. Das ist übrigens sehr oft in unserer Gesellschaft zu erstaunen, wer welche Ethik und Verhalten eigentlich besitzt und wer welche nicht. Von wem man was erwartet und nicht bekommt und von wem man was nicht erwartet und bekommt. Der hochgebildete Chef, der in intelligenten Kreisen unterwegs ist, kann dich wie ein Dreck behandeln, niemals bei Namen nennen. Und ein Mensch, der irgendwo dem Pflug hinterhergeht, niemals irgendwelche Bücher liest oder ins Kino und Konzerte geht, kann dich freundlich anstrahlen und du hast den Eindruck, hey, ich bin komplett vor ihm. Der ist präsent für mich, komplett da. Diese Kommunikation, die hier in dieser Geschichte formuliert ist, die ist enorm befreiend. Eine starke Erfahrung. Und sie wirkt sich in dieser Geschichte auch nochmal aus. Hagar nimmt das alles nicht nur einfach mit und geht zurück, irgendwie bewältigt, gut, jetzt geht's weiter irgendwie. Nein, sie wendet sich auch Gott zu. Und sie ist die erste in der Bibel, die Gott auch bei Namen nennt. Nicht allgemein, du bist Gott. Sie gibt diesem Gott ihren persönlichen Beinamen. Gott bekommt im Laufe der Geschichte viele Beinamen in der Bibel, wie man ihn bezeichnet. Nicht nur Gott, der gute Hirte und so weiter, da gibt es viele. Der Allmächtige, Gott Zebaoth, der Herr der Himmelsscharen und so weiter. Und hier ist eine Ausländerin, eine Magd, die sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Erstaunlich. Wörtlich heißt es, du bist ein Gott des Sehens. Und im Hebräisch klingt das so richtig melodisch. El-Roi. Du bist El-Roi, Gott des Sehens, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hinterher hergesehen, der mich angesehen hat? Sprachlich eine sehr schöne Konstruktion. Ja, ihr Lieben, wo wohnt denn Gott eigentlich? In der Wüste? Ja, durchaus. Aber Gott wohnt auch überall. Überall, wo wir sind auch. Nur in der Wüste begegnen wir uns selbst direkt und frontal und komplett. Ohne Wenn und Aber. Ohne Masken und ohne jegliche Schattierungen. Ohne Ablenkung und ohne Verschiebung. Irgendwann mal gehe ich das eine und das andere an. In der Wüste begegnet man sich selbst frontal und seiner Situation. Das hat auch der Matthias erfahren in Skandinavien, am zweiten Tag seines Aufenthalts dort. Er hat es in die Wüste gewagt, ist ausgerissen aus seinem Alltag und hingefahren. Und das erleben auch wir immer wieder. Auch wir erleben Situationen, die uns in die Wüste drängen und schicken. Und wir lassen hier und da auch unsere Situationen, unseren Alltag und begeben uns in die Wüste, weil wir das nicht anders können und oft auch nicht anders wollen. Wir tun das. Wir machen eine Fastenwoche. Oder wir kehren für eine Woche in ein Kloster ein. Oder wir besuchen eine Konferenz. Oder wir gehen zu einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin und sprechen uns aus oder lassen uns eine Zeit lang auch begleiten durch einen Menschen, der uns sieht, der uns zuhört, der mit uns eine Strecke mitgeht. Wir steigen schon immer wieder aus und rennen in die Wüste. Ja. Was ist deine jetzige Wüste, die bereits da ist oder sie sich gerade vielleicht anbahnt? Wisst ihr, Wüsten sind niemals schlecht. Und mir machen weniger die Menschen Sorgen, die in die Wüste fliehen. Weil in der Wüste erleben sie sich selbst und das, was sie mittragen, komplett. Ihnen begegnet auch Gott, wenn auch durch Menschen. Und am Ende sind sie befreit, stehen da, haben Klarheit vor Augen und gehen zurück in ihren Alltag und leben weiter in ihren Strukturen. Aber es gibt noch andere Wüstensituationen und es gibt noch anderen Umgang mit diesen Wüstensituationen im alltäglichen Leben. Es gibt viele Menschen, die in schlimmsten Beziehungsgeflechtsstrukturen stecken und nicht ausbrechen und das auch nicht thematisieren. Es gibt Menschen in unseren engsten Kreisen, die zutiefst leiden und unglücklich sind, die einsam und verlassen sind und niemand schert sich um sie und sie geben kein Laut von sich. Es gibt viele Situationen in unseren Strukturen, wo Menschen nur funktionieren und auch so als nach ihren Funktionen gesehen werden, aber niemals persönlich. Und wenn sie bei Namen genannt werden, dann nur, weil sie gerufen werden, um etwas für jemanden zu erfüllen. In den Familien, in den Ehen, in den Gemeinden, in vielen anderen Strukturen. Und wenn was passiert, oft passiert auch was. Im Nachhinein alle, oh, stimmt, da gab es schon so Signale, dass er, dass sie. Und ich habe schon damals gedacht, dass er oder sie sich was antun wird. Oder man staunt, so ein Mensch, wie könnte ihm das passieren, was er jetzt sich angetan hat? Hätte ich nie gedacht. Ja, die Einsamsten, die Verletztesten, die Verlorensten mitten unter uns im aktivsten Leben. Sie sind oft sogar in Ämtern unterwegs, sind angesehen, werden auch angesehen, wenn sie etwas darstellen, man sich nach ihnen orientiert, aber im Innersten sind sie wie Wrack. Das sind unsere Realitäten, Wüstenzeiten in unseren alltäglichen Strukturen. Wüst und leer. sind manche unter uns und manche Beziehungen und Wahrnehmungen, wenn wir miteinander umgehen, wüst und leer. Und diese Menschen machen mir Sorgen. Und von denen sind viel mehr da, als die, die in der Wüste fliehen, die richtig machen, weil sie nichts machen und alles mit sich geschehen lassen. Und wir erlauben uns, mit ihnen alles zu machen. Wir sehen doch uns mit unseren Interessen, mit unseren Färbungen, mit unseren Überzeugungen und. Achten wir auf uns selbst und achten wir aufeinander in unseren alltäglichen Strukturen und Beziehungsgeflechten, damit sie nicht wüst und leer werden und manche Menschen das wirklich mit schweren, schweren Erfahrungen austragen oder bezahlen müssen. Mit Psychotherapie oder Krankenhaus oder irgendwelchen anderen schwierigen Situationen und manchmal auch sogar mit ihrem Leben. Über Selbstmordraten spricht man in unserer Gesellschaft zum Glück nicht, aber die sind horrend. Da sage ich euch als ein Mensch, der in Notfallseelsorge auch mitarbeitet, und da sind die Statistiken auch bekannt. Viele Menschen nehmen sich deswegen das Leben. Nicht nur junge Menschen, auch ältere und mitten im Leben. Im Nachhinein sind wir alle schlau und ach, wie hätte das passieren können? Das passiert, aber dann müssen wir in dem Jetzt hinschauen, nicht im Nachhinein. Lass uns bitte jetzt vor diesem alles sehenden, alles wahrnehmenden, souveränen und gerechten Gott nochmal so still sitzen und einfach schauen in seiner Gegenwart, wo sind solche Situationen in unseren Beziehungsgeflechten, in unserem Alltag, in unserem Leben miteinander, in der Ehe, in der Familie, in der Verwandtschaft, in Freundeskreisen, in der Gemeinde, in den Vereinen, im Berufsleben, in der Nachbarschaft. Wo gibt es solche Situationen, wo wir merken, hey, da habe ich schon immer etwas gedacht oder vermutet. Und vielleicht zeigt dir Gott etwas jetzt. Und das ist wichtig, dass du etwas erkennst. Eine Minute Zeit. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt diese eine Frau, die niemals beim Namen in ihrem Alter genannt wurde, die nur ausgenutzt und gebraucht wurde auf allen Registern. Und das heißt, du bist ein Gott, so klingt es heute, der uns sieht, aber auch Menschen neben uns, konkret, sie und ihn. Ob er ein Kind ist oder ein Erwachsener oder ein alter Mensch, ob Nachbar oder Bruder oder Schwester, Gott sieht alle gleich mit seinen liebenden Augen. Und er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erfahrung seiner Liebe kommen. Und das hängt so viel mit uns und mit unserem Umgang miteinander. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Schlüsselerfahrung für uns Menschen, einzeln und gemeinsam. Das hilft Hagar und jedem von uns, der das verstanden hat, wieder in den Alltag einzusteigen, egal wie er aussieht. Hagar kehrt zurück zu ihrer Herrin als Sklavin und schafft es eine Zeit lang weiterhin, ihr Sklavendasein zu meistern. Mit einem neuen Bewusstsein, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie schafft es. Amen.